Gut, dann lasst mal reingehen in die Kategorie. Johann, du hast drei Vorschläge gemacht. Das waren Sido Maske, das war Flair mit, oh, was war das Flair-Album nochmal?
Neue Deutsche Welle.
Neue Deutsche Welle, genau. Und das war Bushido mit Elektro-Ghetto. Und nachdem ich den kleinen Fauxpas begangen habe und vergessen hatte, dass wir im Podcast tatsächlich schon mal über Maske von Sido gesprochen haben, hat sich dann bei der Abstimmung Elektro-Ghetto von Bushido durchgesetzt. Und wir werden uns jetzt dieses Album verknüpfen und reingehen. Vielleicht als kleinen Intro-Part, als wir letztes Mal die gemeinsame Podcast-Aufnahme gemacht haben, hast du den Fun-Fact gedroppt, dass du in der ersten Klasse schon Akro-Berlin-Songs gehört hast. Hängt es damit zusammen, wie die Auswahl jetzt entstanden ist?
Also,
das erklärt alles.
Also, ich muss dazu sagen, ich bin, als ich eure Kriterien gehört habe, wonach die Kategorie Titel ausgewählt werden, musste ich natürlich ein bisschen überlegen, weil die Alben sollten ja irgendwie in irgendeinem Kontext zueinander stehen, nicht einfach nur irgendwie drei Alben, die mir vielleicht gefallen oder sonst irgendwas. Und dann habe ich überlegt, boah, was war denn für mich so ein sehr prägendes Deutschrap-Jahr, was weit zurückliegt, weil ich habe das Gefühl, die Alben, die nicht so weit zurückliegen, sind in der jüngeren Vergangenheit zu Genüge besprochen. Und finde es auch einfach interessant, nochmal mit viel Abstand in Alben, die wirklich ja über 20 Jahre alt sind, reinzugehen und auch zu gucken, wie sich das eigene Hörverhalten so verändert hat und so. Genau, das waren, glaube ich, die drei, verbessert mich, wenn ich falsch liege, die drei erfolgreichsten Deutschrap-Alben aus dem Jahr 2004, richtig?
Wir winken das jetzt einfach mal so durch und sagen, ja, das stimmt, safe.
Waren auf jeden Fall sehr erfolgreiche
Alben. Also, das ist die, okay, also wir sind sicher, dass die von 2004 sind, richtig?
Ich bin mir nicht bei allen dreien 100% sicher.
Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass es die drei erfolgreichsten Deutschrap-Alben aus einem Jahr waren und ich bin mir ziemlich sicher, dass es 2004 ist.
Dann wird das wohl so sein.
Okay, wir halten uns damit nicht weiter auf.
Also Neue Deutsche Welle kommt 2005 raus, ja, 1. Januar.
Genau, Flair war zu spät, er hat den Film noch nicht gepeilt.
Oh Mann.
Aber es ist trotzdem ein selber Zeitraum selbe und eine selbe Ära. Ja. So. Innerhalb von 12 Monaten kamen sie alle raus. Knapper geht nicht. Also wer bringt am 1. Januar Album raus? Auch diesen Move
Hat Flair gefunden. Dann lassen wir das nochmal erzählen.
Okay. Hä, nee, das kam im, Leo, false facts, das kam im Mai raus.
Oh Gott.
Warum lügt mich das Internet gnadenlos an?
Weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich meine, ich mache hier so Nebenrecherche auf Handy, aber das ist, weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Real Rap, wer bringt am 1. Januar ein Album raus? Welche Freaks?
Halten wir einfach mal fest, es sind drei sehr, sehr erfolgreiche Alben, Deutschrap-Alben aus einer Ära, die weit zurückliegt und in der Deutschrap sich krass entwickelt hat und Dinge möglich waren, die, sagen wir mal, auch 5, 6 Jahre zuvor undenkbar gewesen wären. Also das ist mit einer ignoranten Asozialität reingeplatzt. Genau, und das war natürlich als so 10-jähriger Junge sehr interessant, für mich zumindest.
Wie bist du denn als 10-Jähriger an dieses Album rangekommen? War das irgendwie großer Bruder, ältere Freunde oder wie ist man drauf gestoßen? Das ist ja durchaus, würde ich doch sagen, unüblich als 10-Jähriger dann auf so Musik und dann halt
Weiß ich gar nicht. Also auch wenn ich noch mal ein paar Jahre weiter zurückgehe, also es gibt bei mir keinen großen Bruder oder irgendwelche älteren Leute, mit denen ich zu diesem Zeitpunkt irgendwie Kontakt hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es war völlig gang und gäbe, dass auch mit 6 oder 7 jeder eine Sido-CD hatte. Also auch nicht von den Eltern gekauft. Ich habe keine Ahnung, wie sie den Weg zu uns gefunden haben. Ja. Aber das hat zu vielen Streitigkeiten mit besonders meiner Mutter geführt. Wenn ich mich dann ins Wohnzimmer verbarrikadiert habe an den CD-Player und dann Bushido gehört habe, wo die ganze Zeit nur Mutter gefickt wird und so weiter und so fort. Und ich glaube auch rückblickend, dass das nicht einfach ist für eine Frau mit einem Kind. Und ich glaube auch, dass gerade das, was ich gerade so meinte, mit dass sich Rap da, Deutschrap auf jeden Fall krass verändert hat, dass das mit Sicherheit auch eine Zeit war, wo es sehr plötzlich auf einmal Mütter gefickt wurden. Ich glaube, wenn man ein paar Jahre zurückdreht, haben das Mütter einfach noch nicht gehört. Und das ist natürlich auch doll irgendwie so, ne? Also kann ich, und gerade wenn es dann irgendwie wirklich kleine Kinder, muss man ja wirklich sagen, die noch überhaupt nicht wirklich verstehen. Also für mich wurde dann natürlich auch keine Mutter gefickt, sondern einfach nur heftig beleidigt. Genau. Ich weiß nicht, wo die CDs herkamen. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einmal in der Jugendbibliothek als Kind mir auf jeden Fall auch keine CDs, also keine Alben von denen ausleihen konnte, aber mein Hack war es immer. Also es gab so eine Kinderbibliothek in der Stadt, wo ich damals gewohnt habe. Da konnte man sich jetzt keine Sido-CD ausleihen, auch wenn es die da gab. Aber man konnte sich immer damals Bravo-Hits etc. ausleihen. Und da war natürlich dann auch Fuffis im Club und so weiter und so fort drauf. Ne? Und so hat man sich dann irgendwie da durchgemogelt wahrscheinlich.
Ja. Genau. Ich glaube so, also dieser springende Punkt für mich war, ich habe das halt damals, diese Akro-Berlin-Ära, wir reden zwar über das Bushido halt, aber klar, ich habe das irgendwie auch, hat man das irgendwie mitbekommen, weil das war auch die Zeit von irgendwie, vielleicht wurde was irgendwo illegal runtergeladen, irgendein Kumpel hat es irgendwie mitbekommen und halt File-Sharing, irgendwie eine CD brennen irgendwie, es ging dann halt irgendwie schön rum und ich war dann in dem Moment einfach 5 Jahre älter und vielleicht wäre ich bei 5 Jahren jünger, vielleicht hätte ich es auch in der Hand gehabt, weiß ich nicht, also vielleicht war es gar nicht so außergewöhnlich, der Moment, dass man das als 10-Jähriger schon in der Hand hatte. Aber ja, ey, interessanter Punkt, dass du sagst, das ist, glaube ich, nicht so leicht für eine Mutter, das zu hören. So, ich glaube, damals Real Rap, wenn ich so Musik gehört hätte, ich habe es immer nur über den CD-Player oder den MP3-Player gehört, weil ich hätte mich, also ich habe mich davor gewehrt, irgendwie diese Musik mit meinen Eltern zu teilen oder irgendwie, dass die auch nur wissen, was ich da höre. So, weißt du, für die war ja schon Sammy Deluxe schon zu viel, weil die Musik scheiße ist. Ja,
das
ist,
kann man auch mal verstehen. Dann.
Ja. Aber ich weiß halt noch so, wir gehen ja eigentlich immer gerne so ein bisschen durch, wie so die Hörgenuss jetzt war, beziehungsweise ob es damals schon gefühlt wurde. Und ich muss sagen, ich habe dieses Album Electro Ghetto von Bushido zum ersten Mal gehört jetzt in der Gänze. Mir waren halt Tracks bekannt und ich habe auch kein anderes Bushido-Album jemals gehört. Und ich glaube, ich greife schon mal das Urteil vor, ich habe da auch nichts verpasst. So, Bushido ist für mich einfach wirklich so ein Film im Deutschrap, wo ich mir denke, ich weiß, dass er existiert, inzwischen einfach nur noch eine Meme-Figur, das muss man sagen. Aber Musik finde ich halt auch leider einfach nicht gut. Ich checke zumindest teilweise, warum das Leute irgendwie, weil es halt schon auch gerade in der Abgrenzung zu den anderen drei Alben, ich glaube, wir gehen so ein bisschen generell über diese Akro-Berlin-Ära drüber, obwohl das erste Album auch war, das halt eben nicht mehr unter Akro-Berlin, sondern mit Universal kam und halt auch viel nochmal mit Flair, weil was früher der große Sparring-Partner oder Feature-Partner auch von Bushido war, gedisst wurde und so weiter und so fort. Aber es ist halt eben schon eben dieser nochmal im Vergleich zu Sido und auch im Vergleich zu Flair, würde ich sagen, nochmal irgendwie von den Beats rougher einfach ist und auch irgendwie wie gerappt ist, irgendwie nochmal ein bisschen rougher ist.
Ja, spannender Take. Ich kann den auf jeden Fall nicht beantworten im Sinne von, ja, stimmt oder stimmt nicht, weil ich einfach in dieser Zeit, wir sind ja nun wirklich baujahrsmäßig echt super nah, eigentlich alle relativ nah aneinander, aber ich weiß auf jeden Fall, das für mich einfach 2004 noch keine Zeit war, wo ich into Deutschrap war. Jetzt kann man auf jeden Fall darüber debattieren, ob mir das gut getan hat oder ob ich da was verpasst habe, was mich vielleicht geil geprägt hätte. Aber ich hatte, glaube ich, eher diese Themen, die du vorhin beschrieben hast, Bilbo, mit so, keine Ahnung, dann so KZ-Alben halt ein paar Jahre später und so, wo meine Eltern dann, glaube ich, eher kritisch drauf geguckt haben. Selbst bei so Titeln wie Sexismus gegen Rechts, was ja erstmal voll gut ist, weil es gegen Rechts gab es da, glaube ich, schon Stirnrunzler, als da irgendwie die CDs angeschleppt wurden. Das wurde auf jeden Fall beäugt. Wurde jetzt nicht verboten, aber beäugt. Aber daher bin ich ein bisschen wie du, Leo, aus diesem Bushido-Film und den eben noch ein paar früheren Jahren so krass rausgewiesen, dass ich mir, also ich habe das Album jetzt auch zum ersten Mal in seiner Gänze gehört und es fällt einem unglaublich schwer, die heutige Person, die Figur Bushido im Einklang zu bringen mit dem, was auf diesem Album passiert und auch wie es rezipiert wurde. Also wir reden hier auch immer noch über ein Album, was indiziert wurde und glaube ich erst 2018 quasi wieder vom Index runtergenommen wurde. Diese Art von Album.
Ich glaube, es war halt wegen einem Song Gangbang mit Saad oder Buzzfeed Dunnings, glaube ich. Ich glaube aber sonst die Songs, also bei Spotify ist auch auf diesem Album ist der entsprechende Track auch trotzdem nicht drauf, obwohl es ein Re-Release ist. So, aber ich finde auch interessant, dass du gerade nochmal Sexismus gegen Rechts haben bringst, weil es ist halt funny, weil die einer der ersten Lines ist auf diesem Bushido Album, ich bin ein Führer so wie A. Und ich denke so, Digga, Wahnsinn.
Ja.
Also es ist einfach diese komplett provokant, unreflektiert Zeit und es passt irgendwie rein und man kann es vielleicht irgendwie auch nochmal anders irgendwie interpretieren als das, was man vielleicht draus denkt, aber Digga. Hey,
Dicker, also da kommen ja auch noch diese Jubelschreie kommen ja auch noch im Hintergrund. Das ist ja nicht einmal, dass er das bringt er ja mehrmals auf diesen Track. Das ist schon hart. Also liebe Grüße an der Stelle übrigens noch an Torben. Ich hätte gerne für diesen Kategorie-Part eigentlich mich hier rausgenommen und Torben reingesetzt, aber er gönnt sich gerade Urlaub und das ist auch fair und fein, aber der war, glaube ich, ganz anders drin, auch in dieser Phase. Und der meinte auch, ich habe jetzt nochmal so spaßeshalber kurz am Anfang reingehört, um mal kurz den Vibe zu checken und hat genau dieses Beispiel auch gleich rausgestellt und war so, ach du Scheiße, ey, was war damals eigentlich los? Kleine Ergänzung übrigens noch, Leo. Ja, es gibt so eine Re-Release-Version von diesem Album auf Spotify. Ich habe dann, also da gibt's den Song Gangbang eben nicht drauf und auch noch ein, zwei andere Songs nicht, die ursprünglich auf der Tracklist waren. Und dann habe ich den Song halt explizit gesucht. Und dann stolpert man einfach darüber, dass es das Album auch unter dem normalen Bushido-Künstlerprofil trotzdem noch in seiner Originalität wieder oder dann irgendwie nach der Index-Rausnahme wieder auf Spotify gibt. Also man kann sich die Sachen da tatsächlich anhören, was ich dann auch gemacht habe, war ja aus Recherchezwecken.
Crazy.
Ja, fand ich auch. Also ich hätte auch gedacht, so einen Song lässt man dann vielleicht einfach verschwinden und lässt es für die Leute, die es damals erlebt haben, aber ist nicht halt so.
Ist halt, glaube ich, auch, gerade dieser Gangbang-Track ist halt, glaube ich, schon auch so ein Ding. Das ist dann halt genau, weißt du, indiziert und das ist, es ist ja genau damals auch diese Zeit gewesen mit diesem, weißt du, wenn Peril and Adversary drauf stand vorne, dann ist es genau nochmal spannend und klar wolltest du dann irgendwie, du hast es ja sowieso über LimeWire oder What the Fuck hast du es eh bekommen so und dann hast du gehört, oh, indizierter Track nochmal besonders hart, irgendwie der Staat will nicht, dass ich höre, ist natürlich nochmal faszinierender geworden so. Ist ja nicht nur bei Bushido so gewesen, ist auch in anderen Ländern so gewesen und
100%. Ist, ich meine, da haben ja auch einige drauf abgezielt, einfach genau da zu landen, weil das natürlich schlechte, gute Publicity ist.
Ey, du hast, Johann, du hast du vorhin schon gesagt, dass du es damals irgendwie als 10-jähriger Bub gehört hast und ich glaube auch mit einer gewissen Faszination, kann man glaube ich schon sagen. Wie war es denn jetzt für dich, das Ding nochmal so in Gänze zu hören und hast du, ich glaube, du hast schon irgendwie auch schon vorhin gesagt, hier so ein bisschen, ist schon kritisch so, aber bist du auch von so einer gewissen Art Romantik dahingehend nochmal so ein bisschen erwischt worden oder
nee, war es dann gar nicht so? Eher von Fassungslosigkeit erwischt worden. Gleichzeitig finde ich das aber auch ein super Sinnbild dafür, wie sich Dinge verändern und wie das Gehirn eines Kindes einfach funktioniert und einfach dass da einfach, und das finde ich, glaube ich, eigentlich ganz gut, dass mal gesagt wird, lass die Kinder sowas nicht hören, aber da ist gar nichts reingegangen von dem Bullshit in meine Birne. Also vielleicht hatte ich irgendwie Momente, wo ich dann irgendwie mal irgendwie provokant war oder so, und das hat mit Sicherheit auch was mit der Musik dann zu tun gehabt oder mit der Art und Weise, wie ich mich damit identifiziert habe. Aber da sind ja so komplett krank gestörte Lines auf diesem Album, also die sich ja wirklich immer wieder wiederholen. Und dahingehend muss ich sagen, ich bin fast spurlos aus der ganzen Sache rausgekommen. Ich habe keine Romantik verspürt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich gar nicht Elektro-Ghetto reinnehmen, sondern eigentlich war das Album, womit ich so ganz viel verknüpfe und wo ganz viele Emotionen hochkommen, Deutschland gibt mir ein Mike Live Edition, weil da habe ich wirklich, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber wenn ich an diesen Moment zurückdenke, wie ich die CD anmache und diese zigtausend Fans von Bushido jubeln und immer wieder so Schüsse oder irgendwie so Scheibenklirren irgendwie vom DJ angemacht werden auf der Bühne, um neue Tracks irgendwie oder Feature-Gäste auf die Bühne zu holen. Genau. Und dementsprechend muss ich auch dazu sagen, dass ich, glaube ich, mir dieses Album für diese Folge jetzt zum ersten Mal so richtig angehört habe. Weil ich auch damals schon, okay, wie heute tatsächlich so Tracks habe, auf denen ich irgendwie hängen bleibe und die dann immer und immer wieder höre und das auch dazu führt, dass ich dann manche andere Tracks vielleicht gar nicht höre oder komplett außer Acht lasse, weil ich lieber nochmal den höre, bevor ich dann um 20 Uhr pennen gehen muss.
Wow. Heftig. Also mir ist es übrigens auch, was dieses spezifische Album noch angeht, ich habe mich dann natürlich nochmal auch hinreißen lassen, kurz diesen Vergleich zu Sido in meinem Kopf zu diesem zum Maske-Album. Und also ich war auch irgendwie voll enttäuscht von den Produktionen. In meiner Erinnerung war das 2005er Sido-Album, das hat natürlich auch extrem viel später und Vorlauf gehabt, dies, das, aber das ist halt viel geiler produziert. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, was die da probiert haben. Diese ganzen Synthes, die benutzten, die wirken halt wirklich so wie Plastik einfach. Und ich meine, keine Ahnung, das ist halt, also das ist richtig so steinzeitmäßig, Alter, wenn du dir halt mal, weiß nicht, Disco-Produktion aus den 80s anhörst oder halt Nullerjahre Pop-Sound oder so, das ist halt so 100 Level weiter. Und ich meine, Deutschrap hat da heute einfach einen ganz anderen Status und kann halt ziemlich gut mitspielen bei so Contemporary Productions irgendwie, aber also das fand ich so unglaublich weg und das wurde in den Rezensionen damals übrigens überhaupt nicht so gesehen. Die fanden das eher, ey, er hat sich ein bisschen so ein Müh von der Härte gelöst, die es bei Acro Berlin gab, hab jetzt etwas Verspielteres ausprobiert und es wurde richtig so gewürdigt und das fand ich jetzt mit 20 Jahre Rückklapp natürlich, aber einfach, also fast unhörbar an vielen Stellen. Da war ich richtig überraschend enttäuscht von irgendwie.
Ja, 100%.
Ich glaube.
Ja, sag du erstmal, Leo.
Ich glaube, dieses hat ein bisschen ausprobiert oder ist weicher geworden, geht halt vor allem auf irgendwie auf so 2-3 Tracks zurück, insbesondere halt auf immer auf Schmetterling, was glaube ich irgendwie auch ein Fan-Favorite ist. Aber ich habe das gehört und ich habe gedacht, ich musste halt einfach lachen, wie so, ich bin so süß wie ein Pfirsich. Ich
meine, Gott.
Wie konnte das doch schon, also das fühlt sich irgendwie falsch an, dass man irgendwie vielleicht, dass es 2004 Leute kamen, die Bushido gehört haben und das irgendwie nicht irgendwie peinlich oder cringe fanden oder was auch immer man damals gesagt hat. Aber what? So, naja.
Ja, andere Zeiten, ne?
Ja, und ich hoffe einfach, es gab damals so Leute, die sich dann wirklich so Schmetterling als Arschgeweih haben stechen lassen oder so mit dem Bushido-Lyric im Hinterkopf. Das wäre wirklich, das ist, also ich, wenn es diese Person gibt, bitte melde dich. Gegebenenfalls für Heirat.
Hier. Also ich muss auch sagen, ich finde, es ist teilweise auch unfassbar schlecht gerappt. Also ich habe wirklich ein paar Stellen gehabt, wo ich dachte, das hört sich an, als wenn er das 10 Jahre früher aufgenommen hätte. Das sind teilweise auch Sachen, die so wie er rappt halt aufgenommen sind, aber teilweise war es so ein unfassbar schlechter Flow. Das hat sich angehört, als wenn es irgendwie in einem Jugendfreizeitzentrum aufgenommen wurde oder so. Mhm. Ich finde auch, was Leo gerade gesagt hat, es ist sehr, sehr widersprüchlich teilweise. Was so erzählt wird, also es sind ja so 2-3 vielleicht so Liebeslieder drauf, die klingen in sich schon teilweise so dermaßen, das Verhältnis klingt schon so ungesund, also zieht sich in mir alles zusammen, wenn ich das höre irgendwie, aber da wird so vorgegaukelt, dann doch irgendwie so Gefühle zu zeigen und irgendwie so die eine ist es und dann aber ein Track später wird dann aber gesagt, aber ein G war noch nie verliebt und wir sind so die Harten und wir haben uns noch nie verliebt und wir werden uns auch nie weich machen und so weiter und so fort. Und dann aber kommt wieder irgendein Track wie Schmetterling oder irgendwie du bist süß wie ein Pfirsich und so. Das ist alles so, also es ist schon sehr amüsant, muss ich sagen, irgendwie so sich das auf der Zunge zergehen lassen. Dann finde ich auch super interessant, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Mach du. Ich möchte nochmal hinweisen darauf, dass wir hier bei Riverside aufnehmen und dass du dich mit dem Namen Erstguter Junge Bilbo eingemeldet hast.
Ich dachte, das wäre irgendwie passend.
Ja. Ja.
Es wird unglaublich viel. Ich habe das Gefühl, die Zielgruppe von diesem Album sind 20% Erzfeinde von Bushido und 80% Kinder. Und zwar wirklich Kinder. Also inklusive mir dann ja auch. Aber ich bin fassungslos, wie oft gesagt wurde, irgendwas mit Kids und irgendwie nicht mal so Jugendliche oder so. Also er hat gesagt, er geht in den Jugendknast, aber es war immer so, die Kids hören mich und die Kids und bla bla bla. Es hat sich wirklich angehört wie so ein, heutzutage wird man irgendwie so deine Freunde oder Dicker oder Giraffenaffen oder sowas. Weißt du, also es ist wirklich völlig absurd, wie das da propagiert wird. Also dass wirklich, dass er zu Kindern spricht. Also so, das ist wirklich komplett banal.
Richtig geile Beobachtung auf jeden Fall. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, aber jetzt, wenn du sagst, es stimmt natürlich einfach ein bisschen, also ich möchte, dass wir den Podcast auf jeden Fall auch noch so 10 Jahre machen, dann möchte ich im Jahr 2035 über so ein dicker Album aus 2022 oder sowas sprechen und mal analysieren, wie da die Kids angesprochen wurden.
Was ich aber auch noch sagen muss, also ich habe es mir heute auch noch mal ganz angehört und ich fand das Intro schon sehr krass irgendwie. Also so vom, das hat mir beattechnisch mit am besten gefallen, weil es so sehr drückend reinkommt irgendwie und direkt klargestellt wird. Und da muss ich sagen, da bin ich echt Fan. Es wird direkt gesagt, ey, das ist ein Album und das wird alles ficken. Und es geht gar nicht um das alles ficken, sondern es geht darum, dass wirklich so gesagt wird, dass es ein Album ist. Und das finde ich auch ganz spannend, so in Bezug zu der heutigen Zeit. Damals gab es eben eigentlich nur Alben. Also es wurden Alben rausgebracht. Es gab wenig Singles. Ja, klar. Und klar, ich habe mir dann auch mal eine Maxi-Single gekauft, aber eine Maxi-Single war so, dass die auch auf dem Album war. Also das, was heutzutage auf Spotify läuft, wie bei mir jetzt beim Album irgendwie Intro, dann 1, 2 und so weiter und so fort, das wäre dann auch als Maxi-CD erschienen. Und das finde ich schon sehr geil, sich so zu sagen, so ey, das ist jetzt ein Album. So, und das ist irgendwie ein ganzes Projekt, egal was dieses Projekt dann hergibt, so, ne? Aber das fand ich schon, das hat mich direkt kurz gecatcht auf jeden Fall. Weil ich einfach, wie eben schon gesagt, irgendwie ein großes Herz für Alben habe. Genau. Ja.
Ja. Check ich auf jeden Fall. Maxi-Singles auch haben sich wirklich immer wie verschwendetes Geld oder rausgeschmissenes Geld angefühlt. Einfach weil du so wenig Playtime für trotzdem irgendwie, du musst das Geld ausgeben. Plus, genau, du konntest den Song dann halt entweder im Radio, wenn es was sehr Bekanntes war, oder halt sonst einfach auf dem Album eh nochmal hören. Also ja, wirklich ein beschissenes
Konzept. Aber Lifehack war natürlich immer zu Saturn oder Mediamarkt zu gehen, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, Maxi-CD, und am Ende von den jeweiligen CD-Regalen waren immer rechts und links Kopfhörer mit Barcode-Scanner, und da konntest du, ich stand da teilweise bestimmt 6-7 Stunden und hab die ganzen Singles durchgehört, und das war schon ein sehr schönes Gefühl, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich diese drei Alben ausgewählt habe, weil das nichts mehr ist, was ich jetzt noch irgendwie höre, aber damit hat irgendwie vieles angefangen für mich, und ich glaube, das ist auch mit der Grundstein oder der musikalische Grundstein, warum mein Leben so ambivalent dunkelhell verlaufen ist, weil da das komplette Gegenteil von dem, was meine Eltern mir beigebracht haben und wie ich erzogen wurde und wie ich grundsätzlich sozialisiert bin, versucht wurde beizubringen von Bushido, der dann zu irgendwie Kids spricht, also inklusive mir. Und das ist bis heute, glaube ich, irgendwas, was sich sehr in mir beißt. So diese zwei Welten. Und die mich nach wie vor auch immer noch sehr faszinieren, auch wenn ich das natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel sehe und auch klar Stellung da beziehen kann und sagen kann, ey, das finde ich gut oder das finde ich scheiße. Und ja, deswegen hat es irgendwie, auch weil ich das Album jetzt ehrlich gesagt komplett scheiße finde, macht es trotzdem was in mir. Und ich glaube, das ist auch wieder sinnbildlich dafür, egal ob du jetzt ein Kind warst und dann erwachsen bist, kann auch von 30 zu 35 passieren. Also wenn wir jetzt in Altersjahren sprechen, dass sich Dinge verändern und du jetzt oder wir jetzt irgendwas total toll finden und in 5 Jahren denken, oh, was ist das denn für eine Scheiße, oder keine Ahnung. Es hat sich natürlich auch gesamtgesellschaftlich extrem viel einfach auch gewandelt. Ich meine, das Album hätte auch 2015 rauskommen können und wir hätten das jetzt so gesagt, weil in diesen letzten Jahren einfach auch sehr viel passiert ist. Okay, vielleicht nicht 2015, aber auf jeden Fall mindestens 5 Jahre später wäre noch drin gewesen, finde ich persönlich.
Ich würde sagen, gerade so höchstens.
Kommt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen auf den Kontext an mit den Menschen, mit denen man was zu tun hat. Also gesamtgesellschaftlich magst du vielleicht recht haben. Ich glaube, in bestimmten Kreisen, wenn wir mal ehrlich sind, ist das immer noch okay. Und es hören mit Sicherheit immer noch einen Haufen Menschen, ohne das zu hinterfragen. Aber wenn ich so zurückdenke an, sagen wir mal so, 2012 oder so, wie mein Leben da so aussah und was ich da so für Menschen in meinem Umfeld irgendwie im Kopf habe, wäre das wenig Problem gewesen. Auch ein paar Jahre später nicht.
Okay, auf der Ebene denkst du jetzt gerade so.
Ich meine jetzt nicht medial oder so, was draus gemacht wird, das überhaupt nicht. Das steht außer Frage.
Nee, weil ich denke mir so halt diese Künstler oder halt insbesondere das Album ist halt einfach nur groß gewesen, weil es halt eben
Berlin
und diese Ära war und da auch nichts anderes war und dieser neue harte Sound war. Das hätte halt 2015 hätte das keinen mehr gejuckt und da wäre es halt im Grunde nur als trashig irgendein Gangster-Rap-Album unter der billigsten Schublade-Kategorie und Bushido wäre, wenn er nicht gerade in diesem Zeitpunkt gewesen wäre und damals wahrscheinlich, das weiß man ja nicht so genau, auch viele Leute, die ihm mit der einen oder anderen Line oder wie man es einrappt geholfen hat, wäre niemals groß geworden, so wie es ist. So. Und das würde ich, glaube ich, bei beispielsweise jetzt Sido vielleicht nicht sagen, bei Flair weiß ich nicht. Das machen wir bei einer anderen. Es kommt schon irgendwas
anderes, da freue ich mich auch. Würde ich so mitgehen. Ja. Ich meine einfach nur, dass sich in diesen 21 Jahren sehr viel getan hat. Und ich würde sagen, in den Jahren von, sagen wir 2004 bis 2015, meiner Meinung nach, deutlich weniger getan hat als von 2015 bis 2025, für mein Empfinden.
Hot Take. Hot Take.
Ich meine jetzt gar nicht nur musikalisch, also natürlich auch musikalisch, wie sich immer alles an der Musik auch verändert, aber gesamtgesellschaftlich. Mhm. Okay. Genau.
Ja. Mhm. Ja, check, ist spannend. Also könnte man jetzt eine eigene Podcast-Folge für dich genau darüber machen, wo man das nochmal erörtert. Finde aber auch, also ich mochte das gerade sehr, dass du es einfach geschafft hast, in dieser Kategorie über das 2004er Bushido-Album nochmal die Brücke zu deinem Johann-Album und zu dem Hell-Dunkel-Pattern zu bauen und diese Ebenen miteinander zu verbinden.
Ja, ob ich will oder nicht, ne, damit bin ich groß geworden. Und, muss ich auch nicht verschweigen oder so, das ist halt so gewesen. Und es hat mich damals unglaublich fasziniert und mir auch wenn man darüber streiten kann, was es mir gegeben hat, es hat mir ja offensichtlich irgendwas gegeben und auch den Weg für vieles geebnet irgendwie, ne? Also ich glaube genau diese Musik und genau diese Zeit ist für mein Leben und nicht nur für meinen Hörgenuss, sondern wirklich für mein Leben Segen und Fluch zugleich gewesen.
What? Ich kann mir kein schöneres Fazit für diese Kategorie vorstellen als diese Worte. Wenn ihr damit fein seid, außer ihr wollt noch den letzten Sermon loswerden, weil ich finde, eine halbe Stunde über
Bushido... Eine Sache würde ich noch sagen, die ich sehr, sehr spannend finde und die ich dem Herrn Bushido auch hoch anrechnen muss, ich ganz ehrlich mal sagen. Wundert mich auch, dass ich zum Schluss nur mal sowas sage. Genau, er sagt auf unglaublich vielen Tracks, was seine Intention ist, und zwar, dass er berühmt werden will. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich ehrlich und damit einhergehend auch ziemlich sympathisch, weil ich das Gefühl habe, und das weiß ich auch von bestimmten Personen, auch aus meinem Umfeld oder aus meinem weiteren Umfeld. Wir hatten ja am Anfang der Folge schon mal drüber gesprochen, was zum Beispiel meine Intention ist, Musik zu machen. Und die ist natürlich auch bei jedem Menschen völlig unterschiedlich, der Musik macht. Und es gibt nach wie vor, so wie früher, als auch heute, Leute, die Musik machen, weil sie damit berühmt werden wollen. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Aber ich habe das Gefühl, damit wird nicht mehr so richtig transparent umgegangen. Ich habe das Gefühl, dass es viel so so Influencer-Dasein ist. Also sowohl in der Musik als auch eben so Instagram-Bubble, dass einem so vorgegaukelt wird, ey, ich will euch was helfen, ich will euch einen Mehrwert bieten. Aber letztendlich ist es natürlich geht es in den meisten Fällen um die Person an sich und um deren Erfolg, Reichtum, wie man auch immer das messen will. Das finde ich irgendwie, das fand ich mit das Sympathischste auf dem Album, dass er einfach gesagt hat, ey, ich mache hier diese Scheiße, um berühmt zu werden. Und ja, ich bin Fan von Transparenz und da könnten sich viele nochmal eine Scheibe von abschneiden, die vorgaukeln irgendwie irgendwas vielleicht für die Seele zu machen oder sonst irgendwas. Ja. Ist ja auch vollkommen fein, ist ja auch vollkommen legitim, aber dann kann man damit auch ehrlich umgehen.
Bushido, genau. Der Transparenzkönig. Schade, dass es für die Politikkarriere nicht gereicht hat. Er hätte uns auf jeden Fall ein neues Transparenzgericht.
Nein, das gebaut. Ist mir schon klar, dass man das nicht auf Bushido als Person legen kann. Aber es ist mir einfach in diesem Albumkontext aufgefallen, weil so viele Sachen so oft gesagt wurden.
Ja.
Sehr viele schlimme Sachen. Und das war die am wenigsten, oder ich sag mal so, das war die harmloseste Sache, die am öftesten gesagt wurde. Und dementsprechend ist mir das so im Kopf geblieben. Und das fand ich einfach, das war so das Gegenteil von so einem angepassten oder so einem pseudo-angepassten Influencer-Image. Und das fand ich einfach, fand ich super.
Ja, richtig geil. Ja,
nee, ich find's auch eine gute Beobachtung.
Es ist ein super Argument. Einfach die erfrischende Ehrlichkeit. Einfach sagen, warum man es macht.
Komplett danke, geil. Shido.
Oh Mann, danke für alles. Ich würde sagen, damit machen wir die Kategorie jetzt aber wirklich zu. Und ganz zum Ende muss ich natürlich noch die Kategorie, unseren Vorschlag für das nächste Mal einspielen. Den habe ich diesmal reingebracht und ich gebe euch einfach diesen.
Hallo meine Freunde vom Rap-Stammtisch, hier ist euer Mirko und wie versprochen sende ich heute euch meine Kategorie für den nächsten Podcast. Die Kategorie wirft uns zurück ins Jahr 2016 und vor allem zurück in die WG-Küchen dieser Zeit und zu Rappern, die heute immer noch im Deutschrap aktiv sind. Und zwar ist die Auswahl Craig Ignaz mit Kirsch, El Guni mit Intergalactica oder Harry Quintana mit 1517. Viel Spaß! Weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast und liebe Grüße aus Leipzig. Ciao.
Geile Vorschläge. Nice. Also
ja, danke Mirko.
Sorry für alle, die sich diese Grütze jetzt hier anhören mussten. Aber das gehört nun mal leider. Es gehört zu meinen Wurzeln.
Nee, ey.
Es gehört auf jeden Fall dazu.
Ich finde es sehr wichtig, dass wir über Marvel Bushido gesprochen haben. Das ist, finde ich, sehr relevant.
Ja, wir gehen da alle mit. Und damit machen wir dieses Ding jetzt aber wirklich zu. Und wir hören uns bei der nächsten regulären Folge. Bye, bye.